Liebe Hörerin, lieber Hörer, im Evangelium zum heutigen Sonntag hören wir einen intimen Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern. Jesus fragt die Jünger: Für wen halten die Leute mich? Für wen haltet ihr mich? Warum fragt Jesus das? Ist die Frage nur eine didaktische? Ist sich Jesus selbst nicht sicher, wer er ist? Hören Sie selbst aus dem 9. Kapitel im Lukasevangelium die Verse 18 bis 24. Jesus betete einmal in der Einsamkeit und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia und wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias Gottes. Doch Jesus verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Und Jesus fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern, den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Zu allen sagte Jesus: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Lieber Hörer, liebe Hörerin, für wen halten die Leute mich? Für wen haltet ihr mich? Für wen halte ich mich? Decken sich diese Wahrnehmungen oder widersprechen sie sich? Um solche Fragen der Identität, der Selbst- und der Fremdwahrnehmung geht es im heutigen Evangelium. Dabei kommt es heute wie damals zu Spannungen. Ein Beispiel dafür, wie wir heute Selbst- und Fremdwahrnehmung miteinander abgleichen, ist das Ritual der Bewerbung. Nach x Bewerbungen wird Anna endlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Nach ihrer Babypause hat sie es schwer, wieder im Berufsleben Fuß zu fassen. Die angebotene Stelle interessiert sie. Anna hat sich diesmal beraten lassen, wie man Bewerbungen verfasst. Sie sollen den Personalverantwortlichen ins Auge springen. Sie sollen den Eindruck erwecken, dass Anna genau über jene Kompetenzen verfügt, die der Betrieb für die ausgeschriebene Stelle braucht. Bei der Vorbereitung auf das Gespräch kommt Anna die eigene Bewerbung etwas großspurig vor. Keine Behauptung ist erlogen, aber die Art, Stärken und Schwächen möglichst vorteilhaft in Szene zu setzen, macht die Selbstdarstellung irgendwie aufgeblasen. Im Spiegel des Self-Marketings, der Selbstvermarktung, kann sie sich eigentlich nicht wiedererkennen. Und auf der anderen Seite sitzen Profis. Die Personalmanager haben Verfahren entwickelt, mit denen sie die Leute für ihre Zwecke rastern. Was bleibt davon Anna noch nach einem solchen Vorstellungsgespräch? Eine Human Resource? Bewerbungsgespräche sind nur eine Form des Self-Marketings. An Partys sondieren Gäste beim Smalltalk, mit welcher Person sie sich näher einlassen wollen. In Castingshows lassen sich Kandidaten darauf testen, ob sie wirklich so unterhaltsam sind, wie sie selbst vermuten. Rituale des Self-Marketings und des Castings regeln in unserer flexiblen Gesellschaft, wie viel Aufmerksamkeit und Anerkennung eine Person bekommt für das, was sie kann, für die Art, wie sie ist. Liebe Hörerin, lieber Hörer, betreibt Jesus im Text des Lukasevangeliums auch eine Form von Self-Marketing? In der Tat lässt sich dieser Text auch als Selbstanpreisung lesen. Jesus ist ein souveräner Champion, er ist der Messias Gottes, wer ihm und seinem Selbstanspruch glaubt, ist im richtigen Fanclub. Stellvertretend für diese Lesart steht Petrus. Stellvertretend für die Bewunderer anerkennt er Jesu Größe und Souveränität. Petrus scheint Jesus in seinem Selbstanspruch zu bestätigen. Doch wer den Text als Selbstanpreisung deutet, kommt nicht weit mit ihm. Mit dieser äußerlichen Sichtweise bleiben wir in den Mustern des Self-Marketings gefangen. Damit aber überhören wir wichtige Teile des biblischen Textes. Ich höre in diesem Text einen melancholischen Unterton mitschwingen. Ich will es einmal salopp sagen. Jesus scheint bei diesem Dialog mit den Jüngern nicht gerade gut drauf gewesen zu sein. Jedenfalls hat er sich vom Tagesgeschäft abgewendet. Er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um zu beten. Für Jesus bedeutet Beten still werden, nach innen hören, mit dem Kern der eigenen Person in Kontakt kommen, sich selber mit dem Auge Gottes sehen, seinen Willen erkennen für sich und die eigene Lebensaufgabe. Das Ergebnis dieser Meditation führt in eine Spannung. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung klaffen auseinander. Diese Spannung spricht Jesus an. Er fragt seine Jünger, für wen halten die Leute mich? Und die Jünger antworten mit der Stimme der Straße, mit schönen, anerkennenden Vergleichen, für Johannes den Täufer, für Elia oder für einen anderen Propheten. Jesus gibt sich allerdings mit dieser Zuschreibung von großen Namen und Titeln nicht zufrieden. Und so fragt er seine Freunde, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet stellvertretend für die Jünger, für den Messias Gottes. Dieses Messias-Bekenntnis rechnet die kirchliche Tradition dem Petrus hoch an. Er soll als einer der Ersten die Bedeutung von Jesus erkannt und mit einem entsprechenden Titel benannt haben. Jesus lässt diese Zuschreibung allerdings nicht einfach so gelten. Ja, er verbietet den Jüngern, diesen Titel vorläufig öffentlich zu verwenden. Denn die damaligen Eliten und ihre Mitläufer lehnen die Anwendung dieses Titels auf Jesus schlicht ab. Die öffentliche Ausrufung dieses Titels könnte die gespannte Stimmung mit den religiösen Machthabern weiter anheizen. Doch scheint mir diese Rücksicht auf das öffentliche Klima nicht der ausschlaggebende Grund für Jesu Schweigegebot zu sein. In Jesu Ohren tönt dieser Titel noch zu großspurig, wie eine triumphalistische Selbstanpreisung. Messias Gottes, ja, aber nicht als politische oder religiöse Marke. Messias Gottes, ja, aber eben nur in der Art, wie Jesus diesen Titel verstanden und in der Konsequenz seines Lebens umgedeutet hat. Wer bin ich? Wer darf ich sein? Auf diese Frage sucht Jesus eine persönliche Antwort. Seine Antwort soll die ganze Person, die ganze Existenz betreffen. Dabei ahnt Jesus, dass der Erfolg ihm nicht recht geben wird. Er ist in eine Konstellation hineingestellt, die sein Selbstverständnis, sein Bild vom Menschsein ablehnt. Und in der Tat, von außen betrachtet, ist das Fazit von Jesu Leben eine Katastrophe. Er stirbt den Tod eines Verbrechers am Kreuz. Die triumphale Selbstdeutung wäre damit zu einem schmählichen Ende gekommen. Er hat sich gegen die Repräsentanten der gesellschaftlichen und religiösen Macht nicht durchsetzen können. Was bleibt von dieser äußerlich erfolglosen Karriere? Was bleibt, ist eine andere existenzielle Sicht aufs Leben. Ja, gerade im äußeren Scheitern seiner Biografie wird ein radikaler Weg sichtbar. In der Stille lernt Jesus auf die Stimme oder den Willen eines ihm väterlich oder mütterlich zugewandten Gottes hören. Diese innere Kraft nimmt ihm die Angst vor dem Urteil der anderen. Und in der Niederlage am Kreuz setzt Jesus schließlich ein glaubwürdiges Zeugnis hingebender Liebe. Und so macht Jesus Mut, ein eigenes, persönliches Leben zu wagen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, diese Tage bringen Schulkinder ihr Zeugnis nach Hause. Die Noten sind wichtig für den Erfolg in der Schule und im Beruf. Gut, wenn Eltern und Großeltern ihre Zöglinge dabei unterstützen. Noch besser, wenn sie den Kindern das Vertrauen mitgeben: Noten entscheiden nicht über meinen Wert. Ich bin mehr als mein Zeugnis. Für Gott jedenfalls spielen Zeugnisnoten keine Rolle.